Die sogenannte Justizreform, die hier tatsächlich auch Umsturz genannt wird, ist das Dramatischste, was Israel seit seiner Staatsgründung erlebt hat. Wenn die Justizreform in dieser Form wirklich verabschiedet würde, wird es sehr schwer, das wieder zurückzudrehen.
Ich spreche heute mit Jenny Hestermann von der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv. Hallo.
Hallo, Frau Rönecke.
Vielleicht versuchen wir mal so ein bisschen zu rekapitulieren, was im vergangenen Jahr passiert ist in Israel. Es gab ja wieder Wahlen und es gibt auch eine neue Regierung seit Ende letzten Jahres. Und das ist ja nicht das erste Mal in, ich sag mal, den letzten 4, 5 Jahren, dass es Wahlen und neue Regierungen gab, sondern da ist ja relativ viel los gewesen mit Regierungswechseln, oder? Vielleicht rekapitulieren wir noch mal ganz kurz die Vorgeschichte.
Ja, gerne. Es waren jetzt die 5. Wahlen in 4 Jahren. Also in Israel wurde seit 2019 relativ häufig gewählt. Und da ging es immer um die Frage, welche Partei kann eine Koalition bilden, die auch stabil ist. Die ist dann immer wieder zerbrochen. Es kam zu Neuwahlen. Und es drehte sich zentral um die Frage, anti oder pro Benjamin Netanyahu. Das waren die politischen Kämpfe, kurz zusammengefasst, in den letzten Jahren. Also wird Netanyahu als Ministerpräsident wiederkommen? Wie lange schafft er es noch? Und da hat sich dann immer eine sehr starke, sowohl eine pro, also eine ihn unterstützende Gruppe gebildet in der Gesellschaft und eben in den Parteien und eine sehr starke Anti-Netanyahu. Und die hat sich vor ungefähr 2 Jahren gesammelt, eben um den Slogan bloß nicht wieder Netanyahu, also auf Hebräisch nie wieder Bibi. Und da kam es dann in 2021 zum ersten Mal seit 2009, war Netanyahu Ministerpräsident und 2021 hat es zum ersten Mal eine Regierungskoalition geschafft, ihn abzulösen. Das war eine Mischung aus 8 Parteien im Mitte-Links-palästinensischen Spektrum, ideologisch sehr divers mit politisch unterschiedlichen Zielen, die sich aber eben unter dem Anti-Netanyahu-Motto zusammengefunden haben als Koalition. Diese Koalition ist nach 1,5 Jahren wieder zerbrochen, eben wegen den starken ideologischen Unterschieden. Wie links möchte man sein, wie religiös-säkular kann man sein, welche Zugeständnisse kann man machen, wenn man sich in einem Bündnis befindet. Und da gab es, da könnte ich jetzt mehr einsteigen, aber das wäre recht detailreich. Daran ist dann die ohnehin schon sehr knappe Mehrheit von 61 Sitzen in der Knesset von 120, also gerade so über 50%, ist dann zerbrochen, weil 2 Abgeordnete der Koalition ausgetreten sind und es kam letzten November zu Neuwahlen. Da ist dann wieder Netanyahu angetreten und da war dann eben die spannende Frage, schafft es das Links-Mitte-Lager nochmal oder kehrt Netanyahu an die Macht zurück?
Das Ergebnis wissen wir jetzt, er ist wieder zurück an der Macht, aber er hat auch einen gewissen Preis dafür zahlen müssen, denn er musste ja dann auch eine Koalition bilden und Menschen ja, finden, die mit ihm gemeinsam dann die Regierung stellen wollen. Was sind das für Leute und was ist das für eine Koalition?
Ja, der Wahlsieg von Netanyahu und seinem Likud war sehr klar, viel klarer, als sich das jetzt auch aus unserer Sicht der Böll-Stiftung gesprochen, als man sich das erhofft hatte in der linken Seite der Gesellschaft. Der ist aber auch deswegen so klar geworden, der Sieg nicht, weil die Menschen grundsätzlich anders gewählt hätten, rechts, links, Mitte, grob gesprochen, sondern weil es eben durch die in Israel existierende 3,25%-Schwelle 2 kleine Parteien nicht mehr in die Knesset geschafft haben. Das war Meretz, unsere im Großen und Ganzen Schwesterpartei von den Grünen und von der Böll-Stiftung in Israel und eine palästinensische Partei. Und dadurch, dass diese Mandate dann in Anführungsstrichen verschenkt waren, weil sie es nicht geschafft haben, wurde die rechte Likud-Mehrheit sehr, sehr stark. Netanyahu hat dann eine Koalition gebildet mit rechtsreligiösen und auch teils rechtsextremen Parteien, die wir jetzt an der Macht haben. Und das war auch unter anderem deswegen, weil die Mitteparteien zentral von Yair Lapid und Benny Gantz sich dagegen ausgesprochen haben und das Versprechen auch halten wollten, jemals wieder mit Netanyahu zu koalieren. Also eine Koalition der großen Mitte, wenn man den Likud noch zur politischen Mitte zählen möchte, war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Dazu waren in den letzten Jahren zu viele Scherben zerschlagen. Und so kommt es jetzt zu einer Regierung, oder kam es schon seit November, die zwar den Likud als irgendwie noch Rechts-Mitte-Volkspartei umfasst, hat sich allerdings auch in den letzten Jahren, muss man dazu sagen, unter Netanyahu immer weiter nach rechts verschoben bereits, was die innere Zusammensetzung betrifft, aber eben eine Koalition mit dem Likud und anderen, ja, am rechten Rand stehenden oder sehr stark religiös geprägten Parteien. Die hat im Januar ihre Arbeit aufgenommen und seitdem sehen wir täglich, wöchentlich neue Gesetzesentwürfe, die sehr stark den bisherigen Status quo an allen möglichen Fronten in der Gesellschaft und in der Politik verändern wollen.
Wie bewertet ihr denn Benjamin Netanyahu so, in welchem Spektrum ist er unterwegs, weil so seine Freundschaften oder mit wem er sich gerne ablichten lässt, so in der, auf der internationalen Politikebene? Da habe ich zumindest den Eindruck, dass er schon eher ja mit den Autokraten auch ganz gerne mal zusammen ist. Also es gibt Viktor Orban, es gab natürlich auch unter Donald Trump da eine enge Verbindung, also dass da schon so eine sehr populistisch-autokratische Allianz oder mehrere Allianzen sicherlich da entstehen. Ist er so auch so ein Typ, so Orban, Trump in die Ecke?
Ich denke schon, dass Netanyahu, er hat seit der 2009 und auch da ja schon das zweite Mal, er war in Mitte der Ende der 90er schon mal Ministerpräsident, er hat seit 2009 im israelischen Diskurs sehr stark das Sicherheitsthema besetzt. Also in Bezug auf die Sicherheitslage in Israel, die schwierige Situation mit den Staaten, die Israel umgeben, den Nahostkonflikt, hat er immer sehr stark ein sehr straightforward, sage ich mal, Sicherheitsbedürfnis und Sicherheitsnarrativ vertreten. Und ich denke, das hat dazu geführt, dass er mehr den Fokus gelegt hat auf, wie kann ich als starker, ich sage jetzt ungern das deutsche Wort Führer, obwohl das auf Hebräisch besser klingt. Also wie kann ich als ein starker Anführer eines Staates meinem Land möglichst viel Sicherheit geben? Und damit hat er auch immer wieder den Wahlkampf gewonnen. Wir kennen ja die Lage in Israel mit den Terrorattentaten, den Raketen seit 2008. Also jetzt von der israelischen Perspektive aus gesprochen, hat ihm das viel Rückhalt verschafft. Und dadurch hat er immer schon den Preis gezahlt, dass er sich lieber mit Autokraten umgeben hat, von denen er sich dann aber mehr militärische Unterstützung vielleicht versprochen hat und weniger den Fokus auf ein demokratisches Miteinander in der israelischen Gesellschaft gelegt hat. Und das sehen wir jetzt besonders deutlich. Also es gibt ein bisschen das hebräische Sprichwort oder in Israel, ist jetzt diese Politik gut oder schlecht für uns? Ist das bad for the Jews or good for the Jews? Und unter diesem reinen Gesichtspunkt hat er sich eben auch mit Donald Trump gut verstanden, der Israel im Nahen Osten ja unterstützt hat. Und ich habe jetzt etwas gezögert, darüber so zu sprechen, weil man jetzt, muss man zynischerweise sagen, dass Netanyahu in der jetzigen Regierung immer noch der, ich würde sagen, demokratischste und moderateste ist. Mhm. Und ihm sind traditionell die Beziehungen zu den USA sehr wichtig, durchaus auch zu Deutschland, die wirtschaftlichen Beziehungen, zentral natürlich zu den USA. Und das heißt, man muss ihn jetzt sehen als jemanden, der immer noch großes Interesse hat an internationalen Beziehungen zur westlichen demokratischen Welt. Das ist jetzt deswegen wichtig, weil seine Koalitionspartner und die Minister, die er berufen hat, durchaus etwas provinzieller orientiert sind. Also die sagen, mind your own business zum US-Botschafter zum Beispiel, misch dich nicht in unsere inneren Angelegenheiten ein. Und deswegen ist jetzt Netanyahu eine Figur, der ja aufgrund seiner, er ist ja wegen Korruption mehrfach angeklagt, er ist jetzt also, so beschreiben das hier viele in Israel, viele Analysten, er ist jetzt also erpressbar von seinen Koalitionspartnern. Deswegen hat er auch neue Stellen geschaffen. Zum Beispiel jetzt ist eine zusätzliche Stelle eingerichtet für die Sicherheit in der Westbank, die es vorher so nicht gab. Also er versucht über die politische Besetzung der Posten, die es in der Regierung gibt, das traditionelle Sicherheitsestablishment auszuhebeln. Also er versucht die Sicherheit, die durch die IDF und durch die Polizei in Israel in diesen Organisationen verankert war, sehr stark politisch zu beeinflussen und quasi zu übertrumpfen. Und das war eine Forderung seiner Koalitionspartner, hauptsächlich Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich, von denen man jetzt auch in Deutschland schon öfter gehört hat. Und Ich würde noch sagen, das ist noch nicht mal unbedingt die Ideologie eines Benjamin Netanyahu, die jetzt Itamar Ben-Gvir vertritt, also mit dem religiösen Groß Israel zum Beispiel, dem absoluten Ausbau der Siedlungen, der kompletten Kontrolle über das Westjordanland, sondern er ist da erpressbar. Das sehen hier viele so, weil er dadurch eben sich versuchen will, jetzt nochmal an der Macht zu sein, seine Gerichtsverfahren abzuwenden, sich zu immunisieren schlussendlich. Trotzdem bleibt die Hoffnung, dass er eben als einziger oder auch eigentlich als sehr vernünftiger, schlauer Politiker strategisch gedacht natürlich die Beziehungen zu den USA nicht gefährden kann und möchte. Darin liegt jetzt im Moment die Hoffnung, dass es vielleicht so noch Einfluss auf ihn ausgeübt werden kann.
Verstehe. Hoffnung ist ja notwendig, weil eben die Gesetze, die Sie gerade schon angesprochen haben, zumindest in meiner Wahrnehmung auch schon ein bisschen an dem kratzen, was eine typische Gewaltenteilung in einem Land und somit auch eine stabile Demokratie benötigt. Also es gibt da ja dieses Gesetzesvorhaben der Justizreform, das dann, so habe ich es zumindest verstanden, der Knesset, also dem Parlament, sehr starke Befugnisse und zwar vorrangig gegenüber dem obersten Gericht einräumen würde. Also sozusagen, wenn das oberste Gericht etwas entscheidet, die Knesset dann diese Entscheidung auch wieder kassieren könnte mit einer einfachen Mehrheit und eben auch, was die Besetzung überhaupt des obersten Gerichts angeht, dass die eben auch stärker politisch beeinflussbar wäre. Und ja, das sind ja schon dann erste Schritte, die ich jetzt vielleicht aus Polen zum Beispiel kenne.
Die sogenannte Justizreform, die hier tatsächlich auch Umsturz genannt wird, ist das Dramatischste, was Israel seit seiner Staatsgründung erlebt hat. Es ist jetzt die rechtsreligiöseste Regierung seit 1948, seit der Staatsgründung. Und dieser Umbau der Demokratie im Inneren wird von vielen als wirklich das Dramatischste geschrieben oder ein grundsätzliches Umwandeln des jüdisch-demokratischen Staates. Und man hatte schon im Wahlkampf im letzten Herbst gehört und auch in den letzten Monaten immer wieder die Äußerungen von den eben angesprochenen Ministern, die jetzt für unser demokratisches Verständnis auch sehr problematisch sind, also sehr, sehr anti-arabisch, sehr antidemokratisch, sehr ins Innere der Gesellschaft auch hinein Hetze verbreitend. Also das Gegenteil von vielleicht für Zusammenhalt in der in Israel doch auch immer sehr stark gespaltenen, in säkularen und religiösen Gesellschaft zu stiften, sondern sehr stark, jetzt sind wir endlich an der Macht und jetzt können wir vielleicht den linksliberalen, säkularen mal so richtig zeigen, was sie uns vielleicht für seit 30 Jahren unterbunden haben. Also es ist so ein bisschen die Stimmung, endlich kommen wir auch mal, können wir mal sagen, was wir wollen. Und deswegen gibt es jetzt ein paar interessant ist das falsche Wort, es gibt ein paar Haudegen auf der politischen Bühne, die man sich so nicht gewünscht hätte. Die Justizreform, es gibt viele, viele andere Gesetzesvorwürfe, die auch hochproblematisch sind, wie zum Beispiel die Einschränkung von der Sichtbarkeit von Frauen im öffentlichen Raum. Das ist jetzt gerade nochmal abgewendet, dass Frauen sich an der Klagemauer bescheiden kleiden müssen zum Beispiel, sonst gibt es Gefängnisstrafen. Es gibt jetzt ein Gesetz, das am Krankenhaus, also das war letztes Jahr, das führte zum Bruch der Koalition letztes Jahr, führte, dass es ein Gesetz geben sollte, an Pessach gesäuertes Brot ins Krankenhaus mitzubringen. Das klingt für uns vielleicht in Deutschland wie ein Detail, das ist aber in Israel etwas, woran sich die ganz grundsätzliche Scheidung der Gemüter der Religiösen und Säkularen zeigt. Also wer kann im öffentlichen Raum Religionsfreiheit bestimmen oder wie bestimmt Religion den öffentlichen Raum? Und das sind ganz entscheidende Dinge, die gerade passieren. Da mehr Religion in den öffentlichen Raum, in die Bildung, den Staat wieder jüdischer zu machen, mit allen Implikationen zu bringen. Die Justizreform ist der Kern dessen, was gerade passiert. Dagegen hauptsächlich richten sich diese massenhafte Proteste, die es jeden Samstagabend in Tel Aviv und auch an vielen anderen Orten im Land gibt, weil mit dieser Justizreform der oberste Gerichtshof geschwächt wird, deutlich geschwächt wird. Israel hat keine Verfassung, das heißt, der oberste Gerichtshof ist die einzige Instanz, die dafür zuständig ist, die sogenannten Basic Laws zu schützen. Und Basic Laws sind eben Schutz von Minderheiten, Menschenrechtsschutz auf alle möglichen Arten, Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Antidiskriminierung etc., arabisch-jüdisches Zusammenleben im Staat Israel. Alles das leitete sich aus dem Basic Law von 1992 ab, Schutz der Menschenrechte und der Minderheiten. Und der oberste Gerichtshof, wenn er jetzt so deutlich geschwächt wird, wie es im Moment der Plan ist, kann die Knesset mit einfacher Mehrheit alle Gesetze overrulen, also überwerfen wieder. Und damit gibt es nicht mehr eine Demokratie der Gewaltenteilung, sondern eine sogenannte Demokratie der einfachen Mehrheit. Das Perfide ist, dass die Regierung argumentiert, das ist doch die eigentliche Demokratie, wir sind von der Mehrheit gewählt und dann haben wir eine Mehrheit im Parlament und in der Regierung und dann tun wir das, was die Mehrheit der Wähler und Wählerinnen möchte. De facto ist es aber so, dass nur 20% der Israelis dieser Reform zustimmen. Das heißt, selbst viele von denen, die diese Regierung gewählt haben oder einzelne Parteien, stimmen dem Umbau des Justizsystems und der Gewaltenteilung dieser Form überhaupt nicht zu. Und der Vorschlag ist, der Vorstoß ist, eben die Richter am obersten Gerichtshof politisch zu besetzen. So, das ist auch da einerseits eine stärkere ideologische Ausrichtung eben im Sinne dieser Regierung gibt und gleichzeitig die Rechte des Einspruchs zu schwächen, sodass die Knesset Gesetze erlassen kann und der oberste Gerichtshof nur sehr, sehr beschränkte Möglichkeiten hätte, diese wieder zu kassieren. Und das führt zu vielen Problemen. Israel hat keine zwei Kammern. Also wenn manchmal mit Demokratie und so argumentiert wird, es gibt ja auch andere Modelle vielleicht als in Deutschland, aber in Großbritannien und in den USA gibt es noch viel breitere Systeme der sogenannten Checks and Balances, wo dann so etwas auch wieder mit aufgefangen werden kann. Das gibt es in Israel nicht. Es gäbe dann wirklich nur noch die Regierung, die mit dem Parlament sehr, sehr in enger Übereinstimmung ist, also auch ein viel engeres Bündnis und personelle Übereinstimmung hat als vielleicht in Deutschland. Und wir sagen, also als politische Stiftung im Lande, und das ist nicht nur die Heinrich-Böll-Stiftung, dass das ein großes Problem ist, wenn die Gewaltenteilung in dieser Art und Weise eingeschränkt und abgebaut wird. Weil dann der Schutz der Minderheiten und der Schutz der Zivilgesellschaft also sehr leiden würde. Und das Interessante ist auch, dass sich jetzt nicht nur die Linke im Land dagegen ausspricht, sondern wirklich ein großes Bündnis besteht aus Wirtschaftsverbänden, aus Anwälten, Ärzten, Hightech war letzten zwei Wochen auch stark in den Medien, die wirklich sagen, aus einem liberaldemokratischen und wirtschaftlichen Verständnis ist es völliger Irrsinn. Und auch da spürt man schon den wirtschaftlichen Druck. Der Schekel ist schon wieder etwas gesunken in der Währung. Also es gibt die Drohung, aber es gibt auch bereits die Tatsache, dass Firmen ihre Gelder abziehen, nicht mehr in Israel investieren, weil es wirklich auf dem Weg ist, sich von dem Status als liberaldemokratisches Land zu verabschieden, wenn es nicht aufgehalten wird. Und das Besorgniserregende ist auch, dass der Staatspräsident Herzog mehrfach versucht hat, die Regierung zur Mäßigung aufzurufen, Gesetzgebung mindestens mit der Opposition in der Knesset nochmal zu diskutieren und abzusprechen, weil es wirklich zu Szenen kam, wo es, also jetzt nicht Gewalt, aber durchaus zu großem Tohuwabohu innerhalb der Knesset und im zuständigen Justizkomitee kam, wo die Opposition auf die Tische gesprungen ist und geschrien hat und es einfach im Moment überhaupt keinen Dialog gibt, weil die Regierung auch nicht auf den Staatspräsidenten hört, sondern diese Vorhaben versucht weiter durchzuziehen in einer sehr erschreckenden Geschwindigkeit auch. So dass hier die Einschätzung auch in meinem Team und vor Ort ist, dass wir in 3 Monaten hier schon ein ganz anderes Land haben könnten als jetzt.
Das klingt alles sehr erschreckend, auf jeden Fall, wenn man das so mitbekommt. Und es ist auch so tragisch, weil ich habe gerade das Buch von Noa Tishbi gelesen, eine Jüdin, die sehr stark sich international gegen Antisemitismus engagiert, versucht über Israel und die Geschichte Israels aufzuklären, selber auch aus einem liberalen Haushalt kommt, sehr stark für die Demokratie sich macht und so weiter. Und die eigentlich ganz schön erklärt hat, wie ja frustriert Menschen in Israel einfach auch davon sind, dass jegliche Friedensverhandlungen mit der palästinensischen Seite immer so zum Scheitern verurteilt waren. Oft auch gerade jetzt dann in diesem Jahrhundert aufgrund der palästinensischen Seite, die da eben nicht bereit ist. Und man ja dann deswegen auch so viel Verständnis dafür noch eigentlich noch mitbringt für dieses Sicherheitsbedürfnis, was Menschen in Israel haben. Also das ist ja etwas, wo, glaube ich, auch überhaupt kein Zweifel dran besteht. Und gleichzeitig hat man eben so das Gefühl, dass es so eine Art, ich weiß gar nicht, wie sie das ausgedrückt hat, aber so eine Art unheilige Allianz gibt. Also dass nämlich genau diese palästinensischen Hardliner, diese ja Unfähigkeit, irgendwie zu einem Friedensschluss zu kommen, selbst unter internationaler Vermittlung, dass das so Futter ist für diese krassen Hardliner und diese rechten PolitikerInnen im Land Israel selber, was wiederum dazu führt, dass in diesen eh schon sehr heißen Kessel dann noch weiter Öl geschüttet wird. Wie ist denn das gerade? Also die Sicherheitslage, wir hören es hier immer mal wieder bei uns in Deutschland in den Nachrichten, tatsächlich hat die sich ja auch immer wieder zugespitzt in den letzten Wochen.
Ja, die Sicherheitslage hat sich in den letzten Wochen wieder zugespitzt, so kann man es beschreiben. Es gab schon 2022, also seit ungefähr einem Jahr, gibt es schon mehr wieder gewalttätige Auseinandersetzungen. Also das Jahr 2022 war insgesamt das tödlichste auch für, also sind am meisten Palästinenser im Westjordanland gestorben, als sozusagen seit der zweiten Intifada. Also es gibt wieder viel Auseinandersetzung und leider viel Gewalt und Tod seit bereits einem Jahr. Wir hatten in Jerusalem im Januar zwei schlimme Terroranschläge, die auch das Schlimmste waren, was jetzt auf israelischem Gebiet seit dem Ende der zweiten Intifada, seit mindestens 2008 oder so geschehen ist. Also das ist das eine. Es gibt dann die Wahrnehmung von außen, ja, da ist die Gewaltspirale in Nahost und die ist jetzt im Moment wieder hochgekocht. Gleichzeitig, Sie sprachen ja eben noch über die Sicherheit und nur den Antisemitismus in der Welt. Ich halte das für ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben manchmal in Deutschland neigen dazu zu sagen, wie kann Israel nur so handeln? Warum gibt es immer noch keine Lösung? Und ich denke, diese ganze Geschichte des Konflikts im 20. und jetzt auch 21. Jahrhundert ist wirklich sehr viel komplexer, als einfach zu sagen, Israel hätte sich ja schon längst zurückziehen können.
Ja, genau.
Da stimme ich völlig zu. Und deswegen auch, weil die israelischen Bürger und Bürgerinnen, die Intifada in dieser Form also von 2001 bis 2008 erlebt haben, kann man da auch Verständnis für das Sicherheitsbedürfnis haben und sollte man auch. Und es ist immer wichtig zu sagen, Israel ist einfach ein Land im Nahen Osten. Es ist zwar von europäischen Juden gegründet, aber es hat sich doch in den letzten Jahrzehnten auf verschiedene Weise dem Nahen Osten angepasst. Also eine starke Religiosisierung, eine Radikalisierung von Kräften, Hardliner, die mehr und mehr zum Vorschein und jetzt auch an die Macht kommen. So dass man sagen kann, klar, wenn man Israel mit westlichen Demokratien vergleicht, sieht es für uns hier befremdlich aus, was jetzt für rechtsradikale und religiöse Kräfte an der Macht sind. Gleichzeitig, wenn man es in den Nahen Osten einordnet und in den Mittleren Osten und die umliegenden Staaten, ist es eigentlich nicht so erstaunlich, wenn man bedenkt, in welcher Region wir uns hier befinden und wie sehr Israel einfach auch als Störfaktor in der Region gilt. Und wie sehr Juden und Jüdinnen in aller Welt und Israel als Staat existiert, Antisemitismus und ich mag das Wort Israelkritik nicht, aber sagen wir mal
Hass.
Israelkritik und Hass, Israelhass und Antisemitismus ausgesetzt ist. Ja, das ist jetzt die Geschichte dazu, die ich denke, darf man nicht vergessen, auch wenn man jetzt über die jetzige, derzeitige Entwicklung, und das bin ich persönlich auch, etwas betroffen und entsetzt ist.
Kurz dazu nachgefragt, weil Sie sagten, dass es eben schon seit über einem Jahr, das heißt auch während der Regierung aus eher Mitte-Links arabischer Politik, wenn ich es jetzt mal kurz grob zusammengefasst, gab es eben dann auch schon eine Zunahme der Gewalt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da natürlich dann auch ein Frust in der Gesellschaft ist, dass sozusagen selbst wenn, in Anführungszeichen, nun jetzt auch die arabischen Menschen mit in der Regierung vertreten sind, also ihre Position da auch berücksichtigt sind, was ja lange auch eine Kritik war, die geübt wurde. Aber da, selbst dann oder trotzdem findet diese Gewalt statt, gibt es eben ist keine Lösung, ist kein Frieden in Sicht. Also warum machen wir das Ganze dann überhaupt? Dann können wir ja einfach doch wieder versuchen, einfach gesprochen, die Hardliner sind dann vielleicht doch unsere beste Chance für Sicherheit, wenn man diesen Aspekt stark betont.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das bei Israelis auch dazu geführt hat, wieder stärker rechts zu wählen. Zumindest hat die 8-Parteien-Regierung der letzten anderthalb Jahre leider nicht so die Masse überzeugt. Und das lag natürlich auch daran, wenn man bedenkt, es sind 8 Parteien, sie waren nur anderthalb Jahre an der Macht. Also wie schnell kann man Dinge wirklich ändern? Das sind ja auch in Deutschland sehr langsame Prozesse und in anderen europäischen Ländern. Und anderthalb Jahre sind nichts. Und noch dazu, wenn man sich mit 8 Parteien einigen muss auf eine Koalition und Schritte. Es ist in diesen anderthalb Jahren durchaus einiges passiert im Klima-, Umwelt-, Frauenrechte-Bereich. Das kriege ich hier über unsere Partnerorganisation auch mit, dass man da viel doch relativ zufrieden war, dass man da endlich Minister und Parlamentarierinnen hatte, mit denen man gut an diesen Themen arbeiten konnte, die jetzt vielleicht für so ein links-grünes Spektrum interessant sind. Gleichzeitig denke ich auch, man kann nicht erwarten, dass sich der Nahostkonflikt, also der Konflikt mit den Palästinensern, jetzt in einem Jahr nennenswert verändern hätte können. Und Sie haben jetzt die Beteiligung der palästinensischen Parteien an der Regierung angesprochen. Das wurde tatsächlich als revolutionär und auch als
Ja.
Hoffnungsschritt angesehen, weil es gibt schon immer oder schon lange eine Debatte unter den palästinensischen Israelis, also jenen, die hier auf dem Staatsgebiet mit Staatsbürgerschaft leben, ungefähr 20% der Bevölkerung, gibt es schon immer die Diskussion, wie sehr bringt man sich im zionistischen Staat ein, in dem man eigentlich diskriminiert ist, zu dem man nicht irgendwie ja, aber dann doch irgendwie nicht dazugehört. Und da gab es im letzten Jahrzehnt durchaus eine hoffnungsvolle Entwicklung, die sagen, okay, es ist nicht perfekt. Wir sind diskriminiert, wir sind aber auch Staatsbürger und der einzige Weg, hier wirklich was zu verändern, ist eben, wenn wir uns politisch beteiligen, wenn wir in der Knesset präsent sind, wenn wir uns sogar in der Regierung beteiligen. Und es wurde eben dann auch zum ersten Mal tatsächlich akzeptiert und es gab eine Koalition, die sich darauf eingelassen hat. Das war für das arabisch-jüdische Zusammenleben in Israel, schien das erstmal hoffnungversprechend zu sein. Gleichzeitig gab es dann ja auch im Mai 2021, und das ist jetzt nicht die Schuld der Regierung, aber es gab dann ja auch große, also Gewalttätigkeiten in bisher nicht so bekanntem Maße in arabisch-jüdischen Städten in Israel, also zwischen palästinensisch-arabischen und jüdischen Bürgern Israels. Und das hat viele erschreckt. Und das hat auch den Aufstieg Itamar Ben-Gvirs bewirkt. Also diese Auseinandersetzung im Mai 2021 haben stark zur Popularität von Itamar Ben-Gvir beigetragen. Also so wird das beschrieben, der zwar schon viele Jahre in der israelischen Politik sich bewegt und agitiert und gleichzeitig so nicht bekannt, nicht so bekannt und auf dem Schirm war, zumindest nicht im Ausland, und dadurch jetzt auch diesen hohen Wahlsieg selber erringen konnte mit seiner Partei.
Wie ist es denn für die Stiftung dann oder überhaupt für die Stiftungen, für die politischen Stiftungen, die Lage? Also ihr weiß ich jetzt als Heinrich-Böll-Stiftung arbeitet viel mit der Zivilgesellschaft ja auch zusammen. Was sagen die Menschen, mit denen ihr arbeitet? Klar, es ist eher das linksliberale Spektrum, nehme ich an.
Ja.
Wie blicken die auf die Entwicklungen in Israel?
Also unsere Partner sind im linksliberalen Spektrum, wie Sie sagten. Gleichzeitig die Sorge um die Justizreform, die Sorge um die Demokratie im Land vereint alle. Ich denke, das kann ich so sagen. Also ein großes Erschrecken darüber, wenn die Justizreform durchkommt, dass es Israel kein demokratisches Land mehr sein könnte. Ich spreche ungern absolut, aber die Entwicklung geht dahin und das ist die Sorge der Zivilgesellschaft und unserer Partnerorganisationen. Und eben mit dieser Entwicklung, die ich eben beschrieben habe, mit der deutlichen Schwächung des Justizsystems und dem Fokus ganz starker Macht in der Regierung, ist die absehbare Entwicklung, dass es zu einer deutlichen Schwächung der Zivilgesellschaft kommt. Also wir arbeiten mit Umweltorganisationen, wir arbeiten mit Frauenorganisationen, mit LGBTQ, auch mit Organisationen, die sich für arabisch-jüdisches Zusammenleben in Israel einsetzen. Also die Heinrich-Böll-Stiftung hat auch ein Büro in Ramallah. Also das heißt, wir arbeiten auch als Böll-Stiftung in Palästina mit palästinensischen Nichtregierungsorganisationen. Und wir hier als Büro in Tel Aviv haben den Fokus auf israelischen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und da ist doch im Moment die Angst und die Sorge, also um das Land sehr groß, in dem die Israelis leben. Und für uns als Böll-Stiftung ist es problematisch im Moment mit unserer Arbeit, weil es ein sogenanntes Besteuerungsgesetz gibt, wo Zuwendungen an zivilgesellschaftliche Organisationen von außerhalb des Landes, also von ausländischen Regierungen, und wir werden als ein Teil dessen angesehen, mit 65% besteuert werden sollen. Das wird hier als ein Versuch angesehen, die Zivilgesellschaft deutlich zu schwächen. Und das ist bisher ja Teil der lebendigen Demokratie Israels. Also bisher deswegen jetzt auch die großen Proteste und die vielen, vielen Diskussionen im Lande und Auseinandersetzungen und Bündnisse und Gespräche. Das gibt einem ja, das sind ja Zeichen für eine noch sehr lebendige Demokratie. Das heißt, das linksliberale Spektrum, mit dem wir arbeiten, sieht sich dadurch dann immer mehr an den Rand gedrängt. Und es betrifft nicht nur uns als Heinrich-Böll-Stiftung natürlich. Wir bringen ja ein relativ kleines Budget im Vergleich mit anderen Staaten und Organisationen ins Land. Gleichzeitig betrifft es unsere Partner, aber es betrifft eben die ganze Zivilgesellschaft. Und da ist eben klar, dass es da nicht nur um vielleicht solche Organisationen geht, die in Israel als linksradikal oder stark marginal gelten, die sich vielleicht für eine andere Lösung mit den Palästinensern einsetzen, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum, das betroffen würde. Also zum Beispiel auch die Unterstützung von Holocaust-Überlebenden, die Unterstützung von Yad Vashem, Unterstützung von benachteiligten Frauen, vielleicht aus schwächeren Regionen wie den Beduinen in der Negev-Wüste, Kinder, die in Armut leben. Es gibt in Israel ja auch eine große Schere zwischen Arm und Reich. Das vergisst man im reichen, teuren Tel Aviv manchmal. Aber es gibt auch ländliche Regionen und kleine Städte, die wirklich relativ stark von Armut betroffen sind. Und dafür gibt es in Israel relativ wenig Lobby und relativ wenig Geld. Also man kann sich den Sozialstaat wirklich nicht so vorstellen, wie wir ihn in Deutschland haben, bei allen Problemen, die wir auch in Deutschland haben, natürlich. Aber es ist nochmal ein anderes Verständnis. Das heißt, die benachteiligte Gruppen sind tatsächlich stark auf Gelder aus dem Ausland angewiesen bisher. Und wenn das wegfällt, wäre es nicht nur eine quasi Tyrannei der Mehrheit in der Knesset, wenn ich dieses Wort verwenden darf, sondern eben auch eine Mehrheitsgesellschaft, wo man im schlimmsten Fall sagen müsste, der Stärkste gewinnt. Und das ist nicht unser Verständnis von Demokratie als Heinrich-Böll-Stiftung und ich denke auch in Deutschland insgesamt nicht.
Ja. Woher kommt denn dieser Impuls überhaupt, zu sagen, 65% Steuern für ausländische Institutionen oder Organisationen? Was wissen Sie, was die Idee dahinter ist oder welche Sorge man da hat? Also ich kenne das ansonsten ja nur aus Russland, dass man da von ausländischen Agenten sprach, das hat ja auch damals die Heinrich-Böll-Stiftung sehr stark betroffen. Ja, ja, wo es natürlich die Einmischung war, die einem wahrscheinlich zu links war, zu viel auf Menschenrechte geguckt hat und entsprechende zivile AkteurInnen unterstützt hat. Das ist da ja total nachvollziehbar. Gibt es eine Argumentation, warum?
Also dieses Gesetz liegt nicht zum ersten Mal auf dem Tisch, sondern soweit ich informiert bin, sogar schon zum vierten Mal. Nur wurde es die ersten drei Male abgeschmettert, weil es eben andere Koalitionen gab und noch andere Interessenszusammenhänge. Es gab aber 2011 und 2016 schon mal Vorstöße. Deswegen kann man auch sagen, der Ursprung dieses Gesetzes liegt gar nicht in der jetzigen Regierungskoalition, sondern geht auch mindestens auf 2014/15 zurück, als damals sich auch der jetzt ehemalige Ministerpräsident Yair Lapid für eine Art von Besteuerung ausgesprochen hatte, weil es sich damals stark gegen die Menschenrechtsorganisationen B'Tselem und Breaking the Silence richtete. Das sind zwei Organisationen, Breaking the Silence, eine von ehemaligen Soldaten, die im Westjordanland tätig waren, und B'Tselem, die auf Menschenrechtsverletzungen in der Westbank aufmerksam machen, die sehr, sehr stark im Ausland aktiv waren. Und die eben nicht nur, also wir versuchen mit unseren Partnern auch stark, vor allen Dingen eine israelische Öffentlichkeit zu schaffen. Diese beiden Organisationen wurden in diesen Jahren 2014, 15 und später stark gebrandmarkt als eben welche, die dem Ausland sehr viel berichten darüber, was hier passiert, vielleicht an Menschenrechtsverletzungen etc. Und dabei eben so der Vorwurf, den Antisemitismus in der Welt und dem Israel-Hass Vorschub leisten und den bedienen. Weil sie eben ins Ausland mit von ausländischen Geldern gefördert, sehr im Ausland aktiv waren und auf Talks, Gesprächsrunden, Vorstellungsreisen waren. Und daher denke ich, aus dieser Zeit, da gab es einen relativ breiten Konsens, jetzt nicht in der gesamten Gesellschaft und auch nicht in der linken, im linken Teil der Gesellschaft, aber doch ein Konsens im Mainstream, dass das doch nicht angemessen sei, auf diese Art und Weise nur die Probleme in Israel nach außen zu tragen und damit eben einer Sicht in der Welt zu helfen, die sowieso schon immer Israel als jüdischen Staat ablehnte. Ja. Und deswegen, und daher kam der Vorwurf ursprünglich. Jetzt ist es natürlich so, dass es sich auf alle anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen auch ausrichtet, im Prinzip dem Land sehr schaden wird. Deswegen hoffe ich auch noch, dass das noch abgewendet wird, weil es so, wie es in dieser Form im Moment auch als Gesetzesvorschlag liegt, eigentlich nicht, auch nicht im Interesse des Mainstream und der israelischen Opposition zurzeit sein kann.
Ich meine, so ein bisschen kann ich das auch nachfühlen. Ich habe gemerkt, dass ich selber in so ein ganz großes Dilemma geraten bin, als zum Beispiel Human Rights Watch und aber auch, ich glaube, Amnesty davor auch schon ihre Berichte vorgelegt haben, wo dann von Apartheid auch wirklich die Rede war bei beiden großen Menschenrechtsorganisationen. Und jetzt, ich will überhaupt nicht darüber diskutieren, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, weil ich glaube, das können wir in der kurzen Zeit nicht erörtern. Aber das ja schon sehr stark dann eben von antisemitischen AkteurInnen instrumentalisiert wird. Und das immer, glaube ich, das Dilemma ist, wenn man Menschenrechtsthemen, kritische Probleme aus Menschenrechtssicht in Israel anspricht, dass das eben ja dieses sofort fühlen sich Antisemiten bestätigt in ihrer Meinung über Israel. Insofern kann ich das sogar nachfühlen, dass man das irgendwie nicht möchte, dass man da irgendwie versucht, einen Deckel drauf zu haben oder dass man ein großes Interesse zumindest daran hat. Und das ist ja auch das, was wir hier versuchen, ausgewogen zu berichten und zu sagen, ja, es ist halt sehr kompliziert und schaut euch doch bitte die Situation nochmal genauer an. Was ist denn so aus Ihrer Perspektive, wenn diese beiden großen Veränderungen durchgehen, also sowohl die Justizreform als auch diese Geschichte mit den ausländischen Institutionen, was ist dann der Weg, auf den Israel sich begibt?
Also im düstersten Szenario, denke ich, ist es ein sehr autokratischer Weg. Wenn die Justizreform in dieser Form wirklich verabschiedet würde, wird es sehr schwer, das wieder zurückzudrehen. Und das kennen wir ja wirklich aus anderen Staaten, Gesellschaften, auch aus anderen historischen Situationen. Ich meine jetzt dezidiert nicht 1933 und die Weimarer Republik, weil ich die Nazi-Vergleiche gar nicht immer gut finde. Aber wenn man einfach, wenn Polen oder Ungarn, vielleicht auch Türkei, also wenn man daran denkt, wenn einmal Institutionen abgeschafft sind, wenn einmal. Und mit Institution meine ich jetzt nicht nur eine Einrichtung, sondern auch vielleicht ein Weg, wie etwas gemacht wird. Wenn das einmal abgeschafft ist, lässt es sich kaum wieder zurückdrehen. Und das ist auch unter dem Gesichtspunkt des globalen Trends immer weiter weg von Demokratie zu gehen. Also wir hatten zwar im 20. Jahrhundert große Hoffnung auf Demokratie und freie Welt und freie Wirtschaft etc. Wir erleben im 21. Jahrhundert ja aber auch wieder, man kann natürlich diskutieren, wie glorreich das jemals passiert ist oder erfolgreich war. Wir sehen hier aber durchaus einen Backlash in verschiedensten Regionen und Ländern der Welt und müssen gar nicht so weit gucken, wenn wir uns in Mitteleuropa befinden und in Westeuropa. Und auch in Italien kam eine sehr rechte Regierung an die Macht. Ja. Frankreich ist immer noch an der Kippe. Man muss gucken, wie es weitergeht. Das heißt,
Schweden. Unser ewiges, Schweden, großes Vorbild Schweden. Das
ist, ja. Also der Trend, eher von Demokratie wegzukommen hin zur sehr rechten Regierung bis autokratischen Regierung, ist ja leider wirklich nicht singulär. Und wenn sich Israel auf diesen Weg begibt, müsste meiner Ansicht nach ein großes Wunder geschehen, um es wieder zu einer liberalen Demokratie werden zu lassen. Einfach weil es dafür in dieser Form, so wie ich es wahrnehme, auch bisher keine Vorbilder gibt, sondern es ist dann eher ein Trend ist, der sich weiter selber verstetigt. Das wäre jetzt das düsterste Szenario. Ich setze noch Hoffnung auf die Proteste, auf die lebendige Opposition. Ich denke auch, dass die Justizreform immer noch diskutiert wird. Sie wird in irgendeiner Form kommen, aber sie wird vielleicht nicht ganz so radikal sein, wie sie im Moment vorgeschlagen ist. Denn das würde auch das Land zerreißen. Also es würde nicht nur die Wirtschaft stark beeinträchtigen, es würde das Land innerlich komplett zerreißen, weil hier so viele Spaltungen sind, dass alles sowieso immer am seidenen Faden verläuft. Also säkular, religiös sind ja auch nur zwei große Begriffe, die sich innerhalb dessen nochmal ganz verschiedene Blöcke und Strömungen und Ansichten haben. Ganz zu schweigen von den also nicht-jüdischen Gruppen, ja, also die Araber in Israel, die Drusen, wen es noch alles so gibt. Die Ashkenazi-Misrachim ist auch schon immer ein Kampf und es würde das Land komplett zerreißen, wenn es in dieser Form und Weise durchgedrückt wird, ohne Rücksicht darauf, dass mindestens die Hälfte der Israelis das einfach nicht will. Und dann, glaube ich, kommt es hier tatsächlich zu Aufständen. Es geht auch im Großen und Ganzen gegen den Willen des Sicherheitsapparats und der Polizei, die eher traditionell denken und klar auch auf Sicherheit setzen, das ist ja ihr Job, aber eben aus einem nochmal stark liberal-demokratischen Verständnis heraus. Und das Besteuerungsgesetz ist schlussendlich ja nur in Anführungsstrichen ein Teil dessen. Das betrifft uns als politische Stiftungen im Lande natürlich sehr, sehr stark. Also wir fänden es dramatisch, wenn wir unsere Arbeit hier nicht fortführen können. Aber auch aus israelischer Sicht gesprochen, wie ich eben erklärt habe, würde es die ganze Zivilgesellschaft in Mitleidenschaft ziehen. Also selbst wenn die deutschen Stiftungen einem egal sind, es gibt ja andere Geldgeber, die eben auch benachteiligte Gruppen hier im Lande unterstützen. Und da auch da reden wir noch nicht über Israel und Palästina und den Nahostkonflikt, sondern wirklich auch über die Zivilgesellschaft. Also es würde Israel auf den Weg führen, der
sehr düster ist.
Den man vielleicht dann als religiös-autokratisch bezeichnen muss und in Richtung, ja, total illiberales, also illiberales System vielleicht nach dem Vorbild der Türkei geht. Und noch gibt es hier die Möglichkeit von absoluter Meinungspressefreiheit im Land. Alle können reden und sagen, was sie wollen. Das ist ja auch ein Teil einer lebendigen Demokratie. Gleichzeitig wäre das sehr in Gefahr.
Presse ist ja meistens dann nach so einer Justizreform der nächste Schritt.
Ja.
Aber das waren jetzt, Sie haben jetzt gerade gesagt, der düstere Weg. Und die Hoffnung ist dann doch eher vielleicht internationaler Druck nochmal. Also weil Sie ganz am Anfang sagten, es gibt eben sehr starke, enge Verbindungen zu Deutschland, zu den USA, dass da vielleicht doch nochmal Einfluss geübt werden könnte.
Deutschland verhält sich ja traditionell sehr vorsichtig gegenüber Israel aus historischen Gründen, die ich persönlich, das ist jetzt persönlich, auch gut finde, diese Zurückhaltung. Zum jetzigen Zeitpunkt, auch das jetzt wieder meine persönliche Meinung, denke ich, kann Deutschland als demokratischer Partner und Freund Israels etwas Druck ausüben. Ich glaube aber, und da bin ich nicht drin, dass das hinter den Kulissen auch passiert, am wichtigsten sind die USA. Und da hat sich Biden ja schon sehr kritisch geäußert, wie man das von einem US-Präsidenten nicht erwartet hätte. So dass ich denke, Israel kann es sicher nicht leisten, die USA als Partner zu verlieren. Militärisch, wirtschaftlich, kulturell. So dass ich darauf hoffen würde, dass da noch mehr passiert. Auch man kann es Druck ausüben nennen, man kann es auch ein Gespräch unter Freunden nennen, aber das Ergebnis sollte sein, dass sich Israel möglichst nicht aus dem Wertesystem der liberal-demokratischen Staaten verabschiedet. Auch wenn man jetzt darüber diskutieren könnte, was ist das Wertesystem, es ist alles auch natürlich komplex und umstritten, aber dass es im Interesse sein muss der israelischen Wirtschaft, der Gesellschaft, mit der USA im engen Verbund zu bleiben und eben auch mit Europa und mit Deutschland. Ich denke, da wird es Gespräche und Einlassungen geben. Die Frage ist nur, wie schnell das geht, weil hier der Prozess der Justizreform und der Gesetzgebung geht wahnsinnig schnell voran. Und Ende März soll der Haushalt verabschiedet werden. Und wenn das der Regierungskoalition in dieser Form gelingt, den Haushalt zu verabschieden, dann ist damit einfach erstmal ein Weg eingeschlagen, der sehr gefährlich ist. Es gibt auch Hoffnung, weil die anderen vier Regierungen vor dieser ja schnell zerbrochen sind, dass auch diese Regierung wieder relativ schnell zerbricht. Also ich denke, die Möglichkeit besteht durchaus, weil sie sich eben nicht in allem einig sind, auch wenn das nach außen hin vielleicht einigermaßen unisono aussieht. Aber Netanyahu steht unter starkem Druck. Auch die Koalitionspartner haben ganz unterschiedliche Ideologien und Wünsche und Vorstellungen. Und ob sie sich überhaupt auf einen Haushalt einigen können, wenn jeder mit seiner Ideologie und seinem Ego sagt, ich brauche jetzt aber hierfür Geld und diesen Weg und so weiter, das ist auch noch nicht ganz klar. Aber die Tendenz ist, es geht sehr schnell. Wenn die USA und Deutschland reagieren wollen, dann müsste es,
jetzt,
denke ich, eher schnell passieren. Also ich sehe da eine große Gefahr. Und das sage ich jetzt als jemand, auch wieder persönlich gesprochen, der Israel und die israelische Demokratie sehr am Herzen liegt.
Jenny Histermann, vielen herzlichen Dank und wir drücken von hier alle Daumen, die wir drücken können.
Vielen Dank und auch danke für das Gespräch, Frau Rönnecke.